Noch ein Drink?
Ja, gerne.
Schön hier, ne?
Ja. Diese Aussicht, wunderbar. Ich könnte ewig hier bleiben.
Ja, Urlaub hat was. Aber haben wir vielleicht irgendwas vergessen, du?
Hier sind noch was Snacks?
Nee, irgendwie sowas, was wir eigentlich alle zwei, drei... Mist! Der Podcast!
Pixelplausch mit Dan und Jeff.
Hallo und willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Pixelplausch. Ja, es sind paar
garantiert Wochen nicht im totalen Stress im Urlaub gedreht, ja.
Nee, also es sind schon ein paar Wochen her, als wir zuletzt mal hier zusammen gesessen sind und eine Folge aufgenommen haben. Ja, Grund ist halt der spät nachgeholte Sommerurlaub für uns jeweils beiden. Einmal Sardinien, einmal du warst in der Bretagne. Und halt allgemein ein bisschen andere Sachen im Leben, die dazwischen gekommen sind. Aber egal, wir sind jetzt hier, wir haben
trotzdem jede Menge gezockt und dementsprechend ein paar, ja, mehr oder weniger interessante Storys für euch.
Naja, und ich habe nicht so viel gezockt, leider Gottes. Das ist halt in Verbindung mit nicht so viel Zeit gehabt, entsprechend weder für Podcast noch für viel Zocken. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Ich bin diesmal mehr der passive Part vermutlich. Aber anfangen würde ich einfach mal direkt mit dem Spiel, was ich ein bisschen gezockt habe. Und zwar Forza Horizon 5, was vor, ich glaube, jetzt 2 Wochen knapp rauskam.
Ungefähr, ja.
Und halt die typische Forza Horizon Formel halt weiterführt. Dieses Mal befinden wir uns in Mexiko, was interessant ist, weil es einfach mal eine andere Umgebung ist, als man sonst gewohnt ist.
Die sind doch eh immer auf so eher, in Anführungszeichen, verrückteren Locations, irgendwie auf einer Insel oder...
Naja, ich glaube, der vierte war, glaube ich, in England, was jetzt
okay,
für ein Rennspiel nicht so weit hergeholt ist, aber wenn du halt irgendwie über die kleinen...
Das ist auch eine verrückte Insel, also...
Ja gut, stimmt. Also wie gesagt, ich glaube, es war England, kann mich also Großbritannien, ich kann mich auch irren. Aber jedenfalls, Mexiko ist halt in dem Sinne halt cool, weil es eine sehr schöne Landschaft ist und auch sehr abwechslungsreich. Man denkt vielleicht meistens dann direkt an so Tijuana und halt diese, nennen wir es mal Halbwüste, eher staubiges Ding.
Alles mit diesem Sepia-Filter.
Genau, sobald es Mexiko ist oder halt Florida, sofort halt Filter drüber. Man kennt es von Miami,
CSI Miami.
Genau, ja. Die Dingern und halt auch von Narcos, Mexiko und so weiter. Alles direkt, zack, Filter drüber. Aber hier sieht man halt auch ein bisschen, dass Mexiko auch anders aussehen kann, speziell wenn man halt so in die südöstliche Region Tulum, Cancun halt hingeht, was halt hier halt auch aufgegriffen wurde. Man hat eine Region, die heißt halt Tulum. Ist halt so eine mittlerweile Instagram bisschen Party.
Hochburg, ja.
Nicht Hochburg, ja, das ist noch ein bisschen Cancun, aber Tulum ist halt so mehr geworden, weil Leute halt satt haben von Cancun und Tulum noch ein bisschen mehr Dschungel ist. Mhm. Ich weiß es, weil ich in wenigen Wochen da sein werde. Und da kann ich berichten, ob Forza Horizon 5 einen guten Job gemacht hat.
Okay, das heißt, du hast quasi dort die Gegend in einem Auto unsicher gemacht, digital, damit du dich schon quasi darauf vorbereiten kannst.
Genau, ich kenne jetzt die Strecken.
Wunderbar.
So. Nee, aber anscheinend, meine Freundin, die ist ja Mexikanerin, die meinte halt, als sie gestern Abend mal kurz auf der Couch mit zugeschaut.
Das sieht ja genauso aus wie zu Hause.
Ja, doch, es würde halt dann doch Mexiko relativ gut einfangen, halt auch diese ganzen Dörfer, eher ländlichen Gegenden, was halt ein bisschen mehr in den bergigen Regionen ist. Man muss halt sagen, dass Mexico City die Hauptstadt, jene Hauptstadt ist, die am höchsten liegt, die liegt auf 2000 etwas Metern. Das heißt, das ist halt dann eher bergig, grün und etwas kühler, als man es jetzt vielleicht vorstellt. Gott. Ich muss wieder ein bisschen in den Podcast.
Ich glaube, du brauchst Urlaub.
Beziehungsweise, ja, danke.
Und wie spielt es sich denn? Weil, von dem, was ich halt gesehen habe, es sieht wahnsinnig gut aus. Gut, es ist halt ein Rennspiel, ne? Es hat auch diesen etwas anzüglich klingenden Porno-Modus, in dem du quasi die Autos dann ganz im Detail angucken kannst, wo die Grafik dann nochmal auf 11 gedreht ist für diesen Showroom-Effekt. Aber das Gameplay ist vermutlich Arcade Racer und also jetzt keine Ansprüche an Simulationsfans vermutlich. Ne? Ich hab sogar gesehen, es gibt quasi so einen Slow-Motion-Modus. Du kannst die Spielgeschwindigkeit einstellen.
Jein,
also es, je es nach, gibt, also es gibt ein Zurückspulen,
ja.
Aber was ich meine ist, es gibt zumindest irgendwo in den Optionen versteckt, gibt es diese Möglichkeit, tatsächlich die Spielgeschwindigkeit um ein paar Prozente runterzudrehen, dann fährst du nahezu in Zeitlupe irgendwo in die Wand statt. Also die Spielphysik bleibt dieselbe, das heißt, wenn du jetzt mit 300 Sachen um die Ecke fahren willst, haut es dich trotzdem aus der Kurve, du musst das dann trotzdem überdenken, aber du hast quasi anderthalb Sekunden länger, um zu überlegen, wann du eigentlich bremsen möchtest.
Ich könnte das ganz gut gebrauchen, weil es ist sehr oft, also dass es halt diese Rückspulfunktion gibt, ist in dem Sinne gut, weil es halt so arcade-lastig ist, hat man immer wieder die Tendenz zu glauben, man könnte jetzt die nächste Kurve dann doch
irgendwie
stärker,
trotzdem
kriegen, krasser nehmen, als man es halt sollte, obwohl eigentlich das Spiel einem über die also das Spiel gibt einem sozusagen die Ideallinie vor.
Du hast so eine Pace-Note-Ideallinie wie,
genau,
wie in den meisten Rennspielen.
Mittlerweile ja. Früher war das ja so Luxus, ich glaube, egal. Da glaube ich irgendwie mit Project Gotham Racing für die Xbox, entweder war das halt das erste, was das so mit reingebracht hatte.
Ich kenne es erstmals aus Grid. Dieses Codemasters-Spiel.
Ja, also vielleicht hatte das auch Project Gotham Racing gar nicht damals, aber es hat irgendwie jetzt sowas, so eine Verbindung in meinem Kopf geklingelt. Aber trotzdem, obwohl man diese Ideallinie hat und auch diese Indikation halt, bremst jetzt bitte oder ja,
gelb,
lass bitte jetzt mal kurz mal ein bisschen vom Gas, rate ich regelmäßig mal schön in die Wand rein, beziehungsweise merke relativ spät so, ach, die Kurve ist jetzt doch ein bisschen anders als gedacht und benutze halt die Rückspulfunktion. Das ist schon irgendwie ein bisschen Cheaten, weil ja, man hat halt Scheiße gebaut und in anderen Spielen müsste man halt entweder neu starten, beziehungsweise halt dann versuchen, seinen so entstandenen Rückstand wieder aufzuholen durch gutes Fahren. Aber
ja. Hier spulst du halt einfach diese 6 Sekunden zurück. Das
genau.
Ist ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen netter für den Spieler und vor allen Dingen, wenn du eben nicht diesen Anspruch hast, dass es ein richtiges Simulationsspiel ist, geht das ja auch eigentlich total in Ordnung.
Aber es macht definitiv Spaß. Es ist halt für mich persönlich eher so ein Ding für zwischendurch. Ich kann, glaube ich, maximal so eine Stunde, anderthalb damit verbringen. Weil
klär mich mal auf, was machst du da eigentlich? Du fährst eigentlich nur rum und machst Rennen. Ne?
Genau, das halt immer dieses die Story dahinter ist eigentlich, dass jetzt das Horizon Festival.
Ja, yeah, das geht halt doch immer um so eine Party. Ne?
Genau, die halt irgendwie dann mit Rennen und verrückten Stunt-Sachen und mit hier und da. Jetzt ist es irgendwie, habe ich gestern eine kurze Mission gemacht, wo ich halt nur schnell fahren musste, aber was irgendwie eine Verbindung hat mit einem mexikanischen Wrestler, der dann irgendwie.
Okay. Also es gibt irgendwelche hanebüchenen Storys dahinter und alles an und für sich, was du machst, sind einfach nur Rennen.
Im Grunde ja, plus halt ein bisschen versuchen, das kreativer zu gestalten mit irgendwie.
Kreative halt, Abkürzungen.
Ja, nicht Abkürzungen, aber halt irgendwie so, den nochmal so eine Verrücktheit zu geben. Was halt teilweise ein bisschen nervig sein kann, weil es halt immer dieses, nennen wir es jetzt mal ein bisschen so dieses Hipster, Cool Kids, Burning Man, wuh, wir feiern jetzt eine Party und wow, du bist voll der krasse Rennfahrer hier und wow, jetzt das, ja. Das ist halt teilweise ein bisschen nervig, aber das kann man so nebenbei so ein bisschen abschalten, wenn man das also im Kopf abschalten, das geht schon ganz gut. Was halt potenziell cool ist, man schaltet halt sozusagen weitere Rennen frei, über halt den Progress im Spiel, mehr Rennen machen, mehr
neue
Elemente.
Neue Regionen, neue Fahrzeuge, neue
Rennen. Genau, und die Regionen schaltet man eigentlich, also die Hauptregion sozusagen schaltet man damit frei, dass man zuerst mal eine Expedition dahin machen muss. In meinem Fall, bin jetzt nicht so viel im Spiel drin, aber musste dann halt, um diese Tulum-Sachen halt fahren zu können, so eine kleine Minimission machen, wo man halt dann von einer relativ langen Strecke fährt, wo halt das Tempo, also die Zeit jetzt nicht wichtig ist, aber halt dahin kommen, man kommt dann in eine neue Region, Landschaft wechselt so ein bisschen und angekommen, da muss man sozusagen für das Festival so den neuen Outpost halt aufbauen. Das kann entweder sein, dass man einfach nur sagt, okay, ich fahre jetzt dahin, ist gemacht, oder man kann halt sagen, hey, wenn du jetzt noch dahin fährst, für halt dann irgendwie, die haben halt so ein bisschen so Mission-Style, aber fahr jetzt dahin, mach da ein Foto von das, fahr dahin, um halt das noch zu installieren, kannst du noch mehr Erfahrung sozusagen freischalten oder irgendwie so Progress in der Story sozusagen freischalten. Weil du hast halt diese, also genau habe ich nicht aufgepasst, aber das halt irgendwie zwei verschiedene Level-Sachen. Mit dem einen kannst du halt dann wirklich halt den Progress in der Story weiterfahren, mit dem anderen kannst du dann so zum Beispiel an einem Rad drehen, um halt dann mehr Credits zu bekommen für Autos oder halt mehr bessere Autos, weil es geht ja immer darum, bessere Autos zu bekommen. Das heißt, du kannst entweder kaufen oder dir sozusagen an dem Rad erdrehen und durch Missionen halt bekommen. Oder weil es ja auch immer mehr in die Richtung, da ist ja einen starken Multiplayer-Part auch mit drin, dass du damit Emotes oder mit Voice-Lines das auch irgendwie noch freischalten kannst, um deinen Charakter zu customizen. Wobei ich halt versucht habe, zweimal Multiplayer-Sachen halt zu machen, also spezifische Rennformen. Ja. Einmal sollte es irgendwas sein in Richtung, ich denke mal, dass es etwas sein sollte wie halt ein Battle Royale, halt so ein Crash.
Crash Derby.
Crash Derby halt in die Richtung sein sollte. Hab die Mission angenommen, gewartet auf Mitspieler, kamen keine. Irgendwann aufgegeben, nach ein bisschen rumfahren und warten und dann ein normales Rennen gemacht. Es geht ja immer so diese, du bist ja immer in einer halbinstanzierten
Welt. Ja, das wäre auch jetzt meine Frage gewesen. Also du begegnest anderen tatsächlich richtigen Spielern und nicht einfach nur irgendwelche Bots,
hin und wieder.
Kevin 733 heißen, sondern...
Also es gibt halt diese echten Fahrer, die halt manchmal rumfahren. Wann die da sind, wann nicht, habe ich keine Ahnung.
Okay.
Aber das halt irgendwie so Arcade-Events, die halt in der Welt halt aufploppen. Und wenn du daran teilnimmst, bist du dann mit denen zusammen. Und du fährst dann zum Beispiel irgendwie, du musst halt so viele über Drifts, so viele Punkte wie möglich halt irgendwie erspielen. So Sachen halt.
Okay.
Und über diese Drifts bekommst du halt wiederum Punkte und mit diesen Punkten, mit diesen Erfahrungspunkten kannst du dann wiederum Sachen freischalten für Autos, sei es jetzt irgendwie noch mehr XP bekommen oder noch hier Sachen oder deinen Multiplikator hochtreiben. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, ich habe mich mit denen nicht so krass beschäftigt, weil ich halt einfach für mich so
ein einfach Spiel mal war, ausprobiert hast, ja.
Einfach fahren wollte, einfach mal schauen, wie fühlt es sich an, wie sieht's aus, und in beiden Punkten ist es halt wirklich gut. Ist halt ein Fundraiser.
Findet das Rad nicht neu.
Ha? Nein.
Aber, okay.
Also es macht Spaß. Ich werde jetzt weiter ein bisschen spielen, so nebenbei. Werde es wohl kaum durchspielen, weil ist halt für mich, wie gesagt, einfach was für nebenbei. Aber wer halt Bock hat auf Autorennen, wer Autos im Allgemeinen mag, wer gerne halt auch mal ein bisschen so gemütlich durch die Gegend fährt und einfach Landschaft genießt, so ein bisschen, wie man es teilweise machen kann.
Der hat
kann
dann viel davon. Das ist ja auch schon mal eine Empfehlung wert, ha?
Aber ja, das war mein Spiel des Monats.
Dein Spiel des Monats.
Der sehr Folge, schön, ja. Das, der Ausgabe.
Aber ja. Ich habe derweil das neue Metroid gespielt. Lange tot geglaubt und tot gesagt. Ich weiß nicht, wusstest du das, dass Metroid Dread an und für sich seit rund 20 Jahren in der Entwicklung war, ist, saß, starb und wieder auferstand?
Ich glaube, hat man was davon gehört, aber
also
ich bin halt kein großer Fan der Reihe, deswegen.
Also von und über Metroid Dread hörte man schon rund um die Jahrtausendwende rum. Kann ich mich noch erinnern, es war lange Zeit im Gespräch, dass das Spiel dann für den Game Boy Advance erscheinen sollte. Und das starb dann zwischenzeitlich. Dann war es irgendwann mal im Gespräch, ob es vielleicht dann doch nochmal auf dem DS zurückkäme. Daraus wurde dann wieder auch nichts. Also das ist hunderte Male gefühlt irgendwie in der Versenkung wieder verschwunden, dann wieder aufgetaucht, dann wieder verschwunden. Und jetzt, dass es dann... Dann war es vor allen Dingen zwischendurch irgendwann mal tot, weil will ja keiner mehr so ein Metroidvania haben, ein typisches Metroid-Spiel haben. Ganz kurz, Metroidvania gibt es ja im Begriff auf Metroid-Spiele gar nicht. Das sind einfach Metroids.
Ja, also und, Metroid Castlevania haben sozusagen das Genre
geprägt und entsprechend. Metroid vor allen Dingen.
Ja, die waren ja auch die ersten, soweit ich weiß.
Und da dann aber dieses Samus Returns rauskam, jetzt vor drei Jahren für den 3DS, das hat ihnen praktisch wieder gezeigt, da ist doch vielleicht doch ein bisschen Interesse da für so ein 2D, also so ein Sidescrolling
Metroid. Ich glaube im Endeffekt, es gab ja halt relativ viele, also im Indie-Bereich sehr viele
Metroidvanias. Also ja. Und das dürfte vermutlich der ausschlaggebende Moment gewesen sein, um dieses andere mal wieder zu bringen, und haben dann rausgefunden, hey, die Fans wollen sowas dann vielleicht doch haben. Warum nicht? Warum sollten wir ihnen das jetzt nicht auch bieten? Und jetzt kam halt endlich dann wieder ein großes Metroid auf einer großen, in Anführungszeichen, Nintendo-Konsole. Und ja, mit Metroid Dread haben sie die Formel nicht komplett neu erfunden. Viele Dinge sind anders. Die Steuerung oder das Gameplay ist halt in vielen Sachen sehr viel einfacher geworden, damit selbst solche Dullis wie ich dann damit klarkommen.
Du hast ja auch gehört, was die größte Änderung ist, was ich mitbekommen habe, als jemand, der das Ganze eher so vom Rande verfolgt, ist ja, dass du sozusagen pro Level sozusagen einen Boss hast, der dich verfolgt. Irgendwie so.
Nein, das ist noch nicht mal unbedingt richtig. Du bist auf so einem Planeten gefangen und auf diesem Planeten sind diese Zielobjekte, die du eigentlich untersuchen sollst, stellen sich halt als untötbare Killermaschinen raus, die nach dir Jagd aufnehmen. Und diese kannst du tatsächlich nicht auf herkömmliche Art und Weise bekämpfen, also mit deinem normalen Blaster, mit deinen normalen Raketen fügst du denen absolut gar keinen Schaden zu und die töten dich auch, sobald du mit deren Hitbox in Kontakt kommst, bist du tot. Du hast zwar so einen Bruchteil einer Sekunde hast du Zeit, einen Melee-Counter zu machen, den musst du aber so genau timen, dass du das quasi nie wirklich zuverlässig überleben kannst. Davon gibt es aber teilweise 2 pro Levelabschnitt, teilweise okay. Keinen, abhängig davon, wo dieser Levelabschnitt sich befindet. Die sind quasi in ihre eigenen Zonen eingeschränkt. Also die verfolgen dich nicht über das gesamte Level, sondern nur in einer bestimmten Zone. Und die haben dann auch Spezialfertigkeiten. Verschiedene von ihnen können durch Wände sehen. Andere haben quasi so ein Gefrierstrahl, damit du zu einem Eisklotz erfrierst, was natürlich super nervig ist, wenn das genau der Gegner ist, den du begegnest in dem Teil, in dem die Emmy-Zone, so heißen die Teile Emmys, in der Emmy-Zone gibt es halt wahnsinnig viel Wasser und da bist du ohnehin schon mobilitätsmäßig sehr eingeschränkt und wenn er dich dann auch noch mit einem Eisstrahl beschießt, bist du halt einfach total festgefroren, ist total kacke. Das kann teilweise sehr frustrierend sein, vor allen Dingen, weil das halt der einzige Gegner im Spiel ist, gegen den du absolut ganz und gar nichts machen kannst. Ne? Alle anderen kannst du irgendwie beschädigen, countern, du kannst irgendwas gegen die ausrichten und das ist halt der eine Gegner, vor dem du weglaufen musst, anstatt wie bei den anderen halt einfach nur durch Geschick oder Treffsicherheit irgendwas gegen sie machen kannst. Ne? Und davon gibt es insgesamt 7 Stück, die du dann sukzessive besiegst, indem du deinen Blaster dann halt in so einen Supercharge-Modus versetzt und dann kannst du die halt einmalig töten.
Hast du dann auch noch immer trotzdem klassische Bosskämpfe?
Ja. Ja, okay. Ja, hast du auch. Also diese wirklich richtig traditionellen Bosskämpfe mit Weak Zones, mit teilweise Attacken, Phasen. Die den gesamten Phasen und Attacken, die den gesamten Bildschirm einnehmen, hast du alles. Cool. Ich selbst habe verhältnismäßig wenig Erfahrung mit Metroid-Titeln, deshalb weiß ich beispielsweise nicht, ob die Spielmechanik mit dem Nahkampfangriff, ob es das schon immer gab. Weiß ich jetzt persönlich nicht. Das scheint hier scheinbar neu zu sein. Und das taucht halt regelmäßig auf, ne? Weil damit kannst du Gegner parieren im richtigen Augenblick und sie dann besonders beschädigen. Es ist ein Spiel, was auf wahnsinnig viel Trial and Error aufbaut. Du versuchst, jeden Gegner soweit es geht, zu verstehen. Du versuchst alle seine Angriffspatterns. Also das gesamte Spiel kannst du, wenn du genau weißt, was du tust, kannst du theoretisch bestehen und überleben, ohne einen einzigen Schadenspunkt genommen zu haben. Wenn du wirklich perfekt spielen würdest, würde das theoretisch gehen. Einfach weil alles tatsächlich einem Muster folgt. Und du musst dieses Muster halt einfach nur gut genug beherrschen. Ne? Alles in allem auch, wenn du das dann halt total perfekt beherrschen würdest und genau weißt, wo alle Items sind und alle Bosse sind und in welcher Reihenfolge du Dinge machen musst, könntest du das Spiel in guten 7 Stunden alles machen. In der korrekten Reihenfolge, ohne irgendwelche Sequence Breaks und Skips. Wir wissen ja jetzt durch Speedrunner, dass das Ganze eigentlich tatsächlich nur 1,5 Stunden oder so dauert. Da überspringen sie natürlich jede Menge Items und allen möglichen anderen Quatsch. Aber wenn du tatsächlich alle Suit-Upgrades und so weiter, bist du trotzdem eine Weile beschäftigt. Und ich finde es eigentlich schon beachtlich. Ich habe rund 15, 16 Stunden da reingesteckt in dieses Spiel. Das ist gar nicht mal so schlecht für etwas, von dem ich mir erwartet habe, dass es gute 8 Stunden dauert, maximal. Zwar 8 Stunden, wovon ich dann 4 Stunden von links nach rechts laufe, weil ich nicht weiß, was ich als nächstes tun soll. Weil dieses Spiel halt
einer der Gründe ist, warum ich dieses Genre meistens nicht besonders mag.
Ja, also diesen in Anführungszeichen Fehler macht dieses Spiel halt auch. Es nimmt dich überhaupt nicht an der Hand und sagt, da musst du jetzt als nächstes hin, sondern irgendwann schnallst du halt, okay, da kann ich jetzt gerade nicht hin, dann muss es irgendwo anders auch nochmal weitergehen und dann fängst du halt an, auf solide Blöcke im Raum zu schießen, bis du rausfindest, dass einer davon tatsächlich zerstört werden kann, zum Beispiel.
Ja, das ist ja halt, wie gesagt, halt fester Teil des Genres, auch Teil halt des Charmes, den es halt für viele Leute hat.
Ja, es ist halt ein Abenteuerspiel. Du musst das alles erstmal rausfinden.
Genau, du musst halt selbst halt irgendwie.
Du bist total auf dich allein gestellt und alles, was du hast, ist dieser Anzug mit der Kanone und deinen eigenen Grips. Das ist praktisch auch das Half-Life-Prinzip. Ne? Du bist quasi in einem einzigen großen Rätsel und du musst alles irgendwie in irgendeiner Form so zusammensetzen, dass danach diese Puzzlebox dann aufspringt. Und das ist quasi ein Level nach dem anderen ist so. Und das ist hier nicht anders. Ich find's wirklich cool. Es ist auch storymäßig, scheint es wohl mehrere Storystränge wieder zusammenzuführen, damit das dann auch ein bisschen mehr Sinn ergibt, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Inwiefern das jetzt tatsächlich dann so ist. Und wie gesagt, ich habe da relativ wenig von der Story bislang im Hinterkopf, aber es ist alles stimmig, es ist alles, macht alles Sinn und ist auch cool, darauf aufbauend jetzt vielleicht die Story in Metroid Prime 4 dann weiter zu erzählen, wenn das dann irgendwann mal 2733 rauskommt. Mhm. Nachdem es ebenfalls mehrere tausend Male ab und wieder angesagt wurde. Und vielleicht können wir das dann in der Mars-Kolonie auf der Switch 7 spielen, wenn es dann soweit ist. Aber große Überraschung, es ist ein proprietärer Nintendo-Titel auf einer Nintendo-Konsole. Die Dinger sind meistens gut.
Ist
keine Ausnahme. Ne?
Ist es eigentlich ein Vollpreisspiel?
Es ist ein Vollpreisspiel,
Okay.
Es ist ein Vollpreisspiel, aber ich muss auch dazu sagen, weil den Kritikpunkt habe ich halt auch teilweise gelesen, also ein Vollpreisspiel, weil wer zahlt denn für ein 2D-Spiel noch Vollpreis? Ganz ehrlich, es ist kein 2D-Spiel und deshalb nur halb so teuer. Das ist eine verkehrte Logik. Da steckt trotzdem jede Menge Arbeit drin und es ist sehr, 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 sehr gepolished. Grafisch ist es auch teilweise sehr beeindruckend, vor allen Dingen auf einer OLED-Switch ist es sehr beeindruckend, weil die Lichtspielereien sehr cool sind.
Hast du eine mittlerweile?
Wir haben uns mittlerweile eine zugelegt, ja. Es musste unbedingt eine zugelegt werden, nachdem das Animal Crossing DLC angekündigt wurde und das nochmal farbenfroher ist als das normale. Da nahm das schrille Quietschen eine Lautstärke und eine Frequenz an, die garantiert nicht mehr überhörbar war und da musste dann unbedingt eine zweite Switch angeschafft werden.
Okay. Aber dann kannst du ja auch ein bisschen was zu OLED-Switch sagen, oder?
Ja. Wenig überraschend, es ist eine normale Switch. Es hat auch die Leistung einer normalen Switch, aber der Bildschirm ist halt einfach um Welten besser.
Ja?
Also das ist wie Sprung von stinknormalem Standard-Definition-Fernsehen hoch zu 4K. Okay. Obwohl die Auflösung nicht so viel höher ist, aber allein die Tatsache, dass es halt ein OLED-Schirm ist und nicht irgendein ausgewaschenes TN-Panel, macht einen gigantischen Unterschied. Auch im Blick auf die Betrachtungswinkel.
Okay, ja.
Also auf der normalen wenn du da quasi so als Couchgamer das Ding in der Hand hast und jemand sitzt neben dir und du sagst, ja, guck mal, das ist ja super süß und du hältst ihm das Ding aber nicht gerade vor die Nase, sondern er soll dir einfach nur über die Schulter blicken, da kann es schon mal sein, dass er das nur so in Monochrom wahrnehmen kann. Bei der OLED-Switch ist das absolut nicht der Fall. Das kriegst du selbst aus dem allerletzten, hintersten Winkel, siehst du noch, wie die Ente da gerade auf dem Strand irgendwelche Nussschalen da einsammelt. Das ist super niedlich.
Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, trotzdem würde ich, glaube ich, bei meiner Switch bleiben, weil...
Wenn du, das ist tatsächlich richtig, gerade für diesen doch sehr hohen Preis derzeit, vor allen Dingen, weil die Dinger ja auch unmöglich zu kriegen sind. Okay. Die kommen ja mit der Produktion nicht hinterher.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil im Endeffekt ist es ja allgemein, also...
Ja, selbst für die normale Switch zahlt es ja mittlerweile Preise, die höher sind, als das Ding damals rauskam.
Ja?
Ja, ja.
Gottes Willen.
Wenn man schon eine Switch sein eigen nennt und jetzt nicht unbedingt in den nächstbesten Laden fährt und sich dort mit anderen drum prügeln muss, ist der Wechsel nicht unbedingt dringend notwendig. Also du kriegst jetzt nicht vor allen Dingen, wenn du mehr am Fernseher spielst, merkst du gar keinen Unterschied.
Da ist halt der Vorteil weg.
Da ist der Vorteil total weg. Das Ding hat gar keine Mehrleistung. Es ist halt praktisch, du hast diesen besseren Kickstand und du hast den besseren Bildschirm. Alles das wäre für mich ein Grund, jetzt wenn ich keine Switch hätte, würde ich sagen, eine normale zu kaufen, da musst du schon ein ziemlicher Pfennigfuchser sein, um zu sagen, okay, auf die 100 Kröten kommt es mir jetzt noch unbedingt an. Das würde ich absolut ausschließen. Da würde ich gar nicht mehr zu der normalen greifen. Und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn die gar nicht mehr hergestellt wird. Und dafür, oder zumindest in so geringen Stückzahlen, dass es die quasi gar nicht mehr gibt irgendwann und die einfach ausgefaced wird.
Im Endeffekt, die günstige Switch ist sowieso die Switch Lite. Ja. Also ja. Entsprechend würde es halt auch nur noch Sinn machen, speziell angesichts des Chipmangels,
ja,
dass man halt sagt, okay, normale Switch, lass mal sein, halt Lite und die OLED und dann irgendwann dann vielleicht halt, ja, eine neue Version, eine Switch 2, eine Konsole, die halt die ablöst, wie auch immer, keine Ahnung, wie es dann die Strategie jetzt von Nintendo da jetzt halt ist, weil etwas bleibt festzuhalten, die Grafikleistung einer Switch ist halt maßlos, ja, überholt.
Darauf kommt es ja nicht an. Aber ich meine, gut, Nintendo nimmt teilweise ganz fragwürdige Entscheidungen. Hast du den Cast dieses Mario-Films gesehen?
Nein?
Ist das an dir vorbeigegangen?
Vielleicht auch sehr gut.
Glücklicher, da warst du vermutlich in Urlaub.
Oder vielleicht habe ich es bekommen und dann irgendwie so direkt mal abgeblockt. Und
also erstmal die Illumination. Weißt du ja, wer das ist. Das sind die mit diesen blöden gelben
Mini-Monstern.
Die werden einen Mario-Film machen.
Das heißt, es ist ein animierter Film.
Es ist ein animierter
Film. Das ist schon mal gut.
Ja, trotzdem habe ich nicht besonders hohe Hoffnungen in dieses Projekt, weil man ganz, ganz eindeutig auf die alte Schiene setzt, Hauptsache dicke Namen an Bord holen. Qualität.
Ja, das Problem.
Nein, ja, also, natürlich.
Allem, was Animation ist, zählt. Also da werden immer versucht, halt dicke Namen reinzubringen.
Aber das ist dieses Illumination-Modell, ganz einfach.
Nicht nur bei denen, insgesamt.
Also mittlerweile überall, aber die haben für mich besonders damit angefangen.
Okay, dazu gleich vielleicht mehr. Aber
DreamWorks war auch schon immer ein bisschen in der Schiene.
Pixar von Anfang an.
Ja, nicht in dem Ausmaß. Jedenfalls, willst du raten, wer Mario sprechen wird?
Moment.
Nein, es ist nicht der Old Spice Man.
Chris, einer der Chrises. Also Chris
Brown, nein. Chris Pratt wird.
Ja, genau, auf jeden Fall schon gar nicht hinaus. Die haben gesagt, es ist Chris, also der halt Star-Lord, oder?
Mhm.
Ja, halt, dann weiß ich jetzt entweder selbst im Hinterkopf oder ich habe übernatürliche.
Es gibt genau einen guten Casting-Choice in der ganzen Sache, das ist Bowser.
Okay, ohne Scheiß, ich glaube, ich hab's mitbekommen. Weil jetzt kommt irgendwie so lange was zurück. Sag mir.
Nee. Wer spricht? Bowser?
Sag mir, weil ich hab's.
Jack Black.
Okay, doch, ich habe es mitbekommen und habe es
aber du weißt vergessen. Jetzt schon, dass das Ganze einfach ähnlich peinlich laufen wird wie alle anderen modernen Animationsfilme. Da wird es dann richtig schlechter. Es gab mal vor Jahren so ein 4chan Green Text über einen Mario-Film mit quasi haufenweise solchen Plotlines, dass es schon mit so einem scheiß Popfilm, Popmusik anfangen wird, mit irgendeinem Kesha-Song und dann läuft er wie immer hinter der Prinzessin hinterher und die will dann nicht gerettet werden. Haufenweise so eine stereotype Scheiße, die garantiert genau so 1:1 in dem ersten Pitch dann festgehalten werden wird. Es ist zum Kotzen, aber ich meine, man muss es sich ja nicht ansehen.
Das wollte ich gerade auch so als ja, letztes.
Ich finde es halt nur einfach. Positives. Ja, ich finde es halt nur einfach erschreckend, wie leichtfertig Nintendo da mit dieser Lizenz umgeht, nachdem die sich ansonsten da ja immer dran geklammert haben, so wie Gollum an den Ringen, weißt du? Das ist einfach was ich nie so richtig einsehe dann, wenn ich solche News lese. Ne? Weil die haben sich ja schon mal richtig die Finger an diesem Konzept von Mario als Film schon mal die Finger richtig verbrannt. Und das dann nochmal zu machen.
Also
und dann auch noch mit so einem Studio und so einer Belegschaft und alle Welt kritisiert das. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ich verstehe einfach nicht, wie sie Nintendo, die ja sonst so Erzkonservative sind, warum die dann so einen Schritt eingehen.
Also sagen wir es mal so, ich glaube, die erzkonservative Ausrichtung hat sich in den letzten Jahren ein bisschen aufgewischt.
Ja, vermutlich seit Iwata weg ist, wenn man jetzt ganz böse ist.
Kann gut sein. Nee, mein Punkt ist halt der, dass es war ja schon sehr außergewöhnlich oder ungewöhnlich, dass Nintendo entschieden hat, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten.
Dieses Rabbids-Spiel.
Ja, und die sind, also das ja, die sind der gut. Zweite Teil kommt ja erst, glaube ich, noch raus. Der erste Teil ist verdammt gut. Also ich muss immer noch weiter spielen. Er ist sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Die sind empfehlenswert, das stimmt.
Aber ich schaue gerade noch ein bisschen auf den Cast und wer dahinter steckt, aber okay, jetzt die Regisseure sagen ja gerade nichts, aber ich bin jetzt nicht so abgeneigt dem ganzen Dingen gegenüber. Es wird halt peinlich, ja, aber es wird nicht auf, ich behaupte mal, es wird kein Pixels. Dieses Adam Sandler, Space Invaders, Pac-Man.
Nein, das war ja hochnotpeinlich.
Ja, das war damit ganz
einfach nur peinlich.
Das hier könnte so in die Richtung, also wenn das Level von Sonic erreicht, bin ich zufrieden.
Ja, aber Chef, Mario hat einen Synchronsprecher. Warum engagierst du den nicht? Warum muss es irgendein, wenn du bei deinem weißer Typ Zufallsgenerator einfach alles nach rechts auf dem Regler schiebst und dann einfach auf jetzt generieren drückst, dann kommt Chris Pratt dabei raus, ja? Warum musst du
Also ich lass mir jetzt meinen Chrissy nicht von dir jetzt hier schlecht reden.
Ja, also ist bitte. Doch aber so. Warum musst du den dann Ich sehe es schon kommen. Das fängt dann damit an, dass er aus diesem Rohr da rauskommt, ja? Boom, boom. Und dann kommt das normale, in Anführungszeichen normale It's a me, mit von eingesprochen von dem Original-Synchronsprecher und dann räuspert er sich und dann kommt die scheiß Stimme von Chris Pratt und dann sagt er, oh, wir hingen irgendwas hin. Und dann kommt genau dieselbe Stimme, die er in Jurassic Park und Parks and Recreation und all den anderen scheiß Chris Pratt-Filmen, wo er mir mittlerweile längst zum Hals raushängt, genau dieselbe 0815 Milk Toast und Butter auf Keks Stimme, die er dann darüber bringt.
Ihr könnt gerade nicht meinen entsetzten Blick natürlich sehen.
Ich habe mich gerade hier so angesehen, als hätte ich die Curvature von der Erde gerade hier hinterfragt.
Ich mag halt Chris Pratt. Ist halt so. Aber insgesamt, also sagen wir mal so, von den Schauspielern, die mitspielen, also die halt mitsprechen, muss man ja so sagen, mag ich eigentlich so ziemlich alle, die ich kenne zumindest. Aber was dabei rauskommt, ist halt.
Ich bin mir sicher, das sind alles nette Leute.
Nee, selbst Chris Pratt ist vermutlich ein netter Mensch. Es wird nicht an ihnen scheitern, in meinen Augen. Ja, es muss halt am wenn die Writer was hinlegen, was gut ist, und wenn halt die Regisseure was Gescheites hinkriegen, dann kann es halt ein unterhaltsamer Film werden. Es wird niemals ein guter Film werden, weil es ist halt fucking Mario. Also, Wie willst du aus Mario einen guten Film machen?
Du machst einen Film noir draus.
Okay. Ja.
Detektiv Mario, wie er hinter seinem großen Eichentisch sitzt und gerade eine Zigarette irgendwo in ein halbleeres Whiskyglas reinschnippt. Es war
17:37
an einem verregneten Sonntagabend, als sie einmal mehr zu mir in mein scheiß Büro kam. Ich wusste direkt, als sie hereinkam, diese Prinzessin ist schlecht.
Trouble.
Ja, genau.
Und dann können wir irgendwann ein Crossover machen zu Detective Pikachu.
Ja, zum Beispiel, ja.
Dann Cash
Cow. Ja, das ist ja das Tragische. Der Film war ja gar nicht mal so schlecht.
Ich fand den gut.
Ne? Ja. Und dann kommt dann halt sowas.
Aber ich weiß nicht. Da, gutes Beispiel, wer hat Pikachu gesprochen? Ryan Reynolds.
Also das keine ist auch, Ahnung. Ja, der ist auch ein weißer Typ, Zufallsgenerator.
Genau,
nur ein paar andere Faktoren eingestellt.
Das ist genau, der ist ein bisschen mehr in Richtung halt krassere Sprache
der
teilweise.
Ja, der ist beim Edginess-Faktor,
mehr rechts,
hat der mehr Punkte geskillt.
Nee, ja. Aber deswegen, das war ja auch halt vom Konzept her so eine Idee, was zur Hölle? Und wurde halt ganz gut, obwohl halt da das Problem halt ist, wie macht man halt Pokémon in der realen Welt, als Animationsding halt nach. Das ist halt, und das ist größtenteils gut gelungen. Story war solide.
Pokémon spielt ja auch theoretisch in der, in Anführungszeichen, realen Welt, nur halt mit irgendwelchen winzig kleinen Taschenmonstern. Mario spielt in diesem seltsamen Mushroom-Königreich und da gibt es irgendwelche Koopas und anderen Scheiß. Lassen wir das. Der Typ ist selbst nur 1,20 Meter groß und hat einen Schnurrbart. Aber
es ist
bringt
halt
nichts.
Ja, also lassen wir, ich lasse mich gerne da ein bisschen überraschen.
Ich und lasse schauen. Mich auch gerne eines Besseren belehren, aber ich habe absolut keine gesteckten Hoffnungen in dieses Projekt.
Dann
und wie gesagt, mich wundert einfach nur, dass sie diese Lizenz so meiner Meinung nach leichtfertig verspielen.
Aber sehr, sehr schlechte Überleitung. Eines Besseren belehren lässt sich anscheinend nicht der CEO von Activision Blizzard.
Oh mein Gott, wow. Das, ich hoffe, du hast dich da jetzt nicht, also bei diesem Stretch musst du dich aber wirklich...
ich setze mich voll in die Brennnesseln hier jetzt rein, weil ich habe von dem Thema nicht viel Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Wahnsinn. Ich wollte nur ein kleines Update geben. Wir hatten ja schon mal von einer Zeit drüber gesprochen, dass halt da...
Ja, wir hatten ein paar Mal drüber gesprochen.
Ja, dass halt da sehr, sehr, die Kacke irgendwo am Dampfen ist, wegen halt Misconduct, also dass halt sowohl halt Sexismus wie auch Benachteiligung von halt Frauen, Minderheiten, was auch immer, also alles, was irgendwie schlecht laufen kann in der Firma bezüglich Gleichbehandlung der Belegschaft.
Die haben sich inzwischen in jedes erdenkliches Fettnäpfchen reingesetzt, in das man sich reinsetzen kann. Und zwar nicht einfach nur so per Zufall, sondern quasi mit Kopfsprung und dreifachem Salto vorwärts. Es ist erstaunlich, wie sie das geschafft haben, wenn jetzt morgen die brandheiße News rauskäme, dass außerdem im Keller des Hauptgebäudes von Activision Blizzard illegale Hahnenkämpfe oder sonst irgendwelche anderen, Hundekampfringen abgehalten wurde, würde mich das mittlerweile nicht mehr schockieren.
Oder
also
halt,
da kommt gefühlt alle 2-3 Wochen kommt irgendeine neue schockierende News aus diesem Saftladen. Und die kommen nicht hinterher mit Änderungen an 15 Jahre alten World of Warcraft Assets, um diese Fauxpas zu überspielen. Es ist einfach erstaunlich.
Was jetzt die letzte Entwicklung ist, die ich halt so kurz nebenbei mal gelesen habe, ist, dass jetzt ein Wall Street Journal Artikel rausgekommen ist, der unter anderem belegt, dass halt der CEO Bobby Kotick, dass der halt nachweislich Bescheid wusste, dass halt so viel Scheiße halt läuft im Betrieb, dass halt Frauen halt, teilweise sogar halt eine Vergewaltigung passiert ist, von der er scheinbar wusste und so weiter und so fort. Also, dass das halt...
Das wundert mich überhaupt nicht.
Aber das Ding ist halt, dann hat sich
der... Chef dieses Ladens, selbstverständlich kriegt er sowas von
dem Personalleiter. Ja, aber wenn er vorher gesagt hat, wie, was, nö, also hier ja,
natürlich
und,
wusste er nichts davon.
Ja, aber worauf hinaus will...
natürlich wusste er nichts davon, die Zuhörer hören die riesengroßen Anführungszeichen.
Aber nur, dass halt, wenn dein Chef sich da hinstellt und dann halt große Reden schwingt über halt, Wandel hier und da, wir werden uns verbessern, wir werden hier und da und es passiert nichts und du kriegst halt immer wieder so Sachen mit. Das hätte jetzt wohl so vielen Leuten halt gereicht, dass jetzt, vor 2 Tagen oder so, massenweise halt die Belegschaft einfach mal gesagt hat,
einfach
so was.
Gekündigt hat, ja.
Oder halt einfach mal gestreikt hat.
Ja.
Also es ist halt einfach.
Aber das ist die Diskussion, wir hatten die irgendwann mal. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dieses ganze Aufgesetzte, wir sind so inklusiv und etc. und jetzt haben wir diesen Monat und deshalb ist unser Logo jetzt in Regenbogenfarben. Das ist meistens einfach nur so total aufgesetzter, performativer Scheiß. Das meinte ich damals damit. Ne? Wenn du dann sowas siehst, wo du eine Firma hast wie Activision Blizzard, die nicht müde werden, ständig und immer wieder zu betonen, wie toll und inklusiv und gleichberechtigt da jeder ist. Und dann kommt dann sowas dabei raus, ist das halt einfach hochnotpeinlich, ja. Und richtig, richtig, richtig erschreckend daran ist dann, dass man dann auch noch von Online-Portalen wie Kotaku dann lesen muss, dass deren Journalisten dann auch teilweise davon wussten. Und die haben dann halt auch einfach nichts gesagt. Also das hat Senior Jason Schreier tatsächlich einfach so mal zugegeben. Diese Enthüllung ist für mich auch absolut gar keine Überraschung, davon wusste ich. Ja, du blöder Trottel, warum sagst du da nichts? Ne?
Was aber, deine Job Description ist.
Ja, aber das scheint dann weniger wichtig zu sein als diesen exklusiven Pressezugang dann immer zu haben.
Das, ne, ist ja halt immer so diese bei
dann hält man dann lieber halt die Klappe, anstatt sowas aufzudecken, und das ist halt einfach zum Kotzen. Ne?
Also ganz kurz, es ist ja immer so dieser Spagat, den halt Journalisten eingehen müssen, speziell im Bereich jetzt von Spielejournalismus oder halt auch bei, ich nehme an, bei Filmen, bei Serien. Du bist zum großen Teil abhängig davon, dass du frühzeitig Zugang bekommst zu diesen Filmen oder Spielen in diesem Fall. Und wenn du diesen Zugang nicht bekommst, weil du zu kritisch geworden bist und auf einer schwarzen Liste landest, was nachweislich immer wieder in der Szene passiert, in der Branche passiert, dann hast du gegenüber von der Konkurrenz einen Nachteil. Und halt diesen Interessenskonflikt da zu sagen.
Aber dann deckst du das auf. Und du hältst dann nicht die Klappe und.
Aber du kannst teilweise nicht nachweisen, dass aufgrund dieser Sache, dann bist du halt.
Ja, dann bist du der ausgestoßene.
Das kannst du Verleumdungsklagen führen und so weiter.
Punished Snake der Spielejournalisten. Ich weiß, was du meinst.
Nee, das geht ja auch noch so weit, dass du ja meistens halt, wenn du jetzt kein großes Blatt bist, kein großer Verlag hinter dir steht, dass du halt mit diesen Waffen, die halt die großen Publisher auffahren können, das ist. Da kannst du nicht gegen ankommen. Und das ist ja, um halt den Bogen halt, also den Kreis abzuschließen sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, in der Tech-Branche hast du halt Leute wie zum Beispiel jetzt Linus Tech Tips, der halt groß genug ist, um halt so Scheiß aufzudecken. Der
kann sich dann sowas erlauben.
Ja. Genau, aber das ist halt wiederum, das sagt er auch immer wieder, wenn es zu solchen Sachen kommt, dass er es sich erlauben kann und er auch mal sagen kann, hey, nee.
Sowas war nicht in Ordnung, ja.
Ich kann euch verzichten, behaltet euer auch Sponsorengeld zum Beispiel, weil er wird da gesponsert von unter anderem von Intel, werden Videos gesponsert teilweise. Das hält ihn aber nicht davon ab zu sagen, hier Intel hat da Scheiße gebaut, hier Scheiße gebaut, AMD sehr gut, wenn es halt angebracht ist.
Umgekehrt, ja.
Genau, oder umgekehrt ist. Aber wenn du halt solche Journalismus ist halt in diesem Spannungsverhältnis, und trotzdem, speziell Kotaku ist halt meiner Meinung nach groß genug, dass man sagen kann, hey, wir decken das jetzt auf, wir sprechen es an. Vergleichbare Sachen wurden über die Jahre immer wieder angesprochen, in verschiedenen Betrieben.
Ja, aber es ist einfach peinlich, ne?
Und traurig.
Und traurig. Und das ist halt einfach das, was ich meine. Dann halten die sich dann immer da so raus, und es ist einfach, ich nehme es ihnen halt eben genau aus diesen Gründen irgendwie nicht mehr ab.
Ne? Es ist halt alles ganz eiskaltes, ne? Kalkül, Business-Kalkül da, also speziell in großen Publisher-Entwicklerstudios, da sitzen sehr selten nur noch Leute, wirkliche Entwickler in den Entscheidungsetagen. Und das ist einfach
eine. Das sieht man auch ganz gut, und da machen wir wieder eine tolle Überleitung, es ist sehr geil, sieht man ganz gut bei dieser jetzt jüngst erst erschienenen GTA-Trilogie, die neue, dieser Remaster der PlayStation 2-Titel.
Genau, weil einfach mal gesagt, wenn du an GTA denkst, also an die Teile, die du am liebsten hast, hast du einen Lieblingstitel, wo du wirklich sagen kannst, das ist mein Titel?
Nein.
Nein?
Nein.
Bei mir gibt's den, und das ist Vice City. Also ein Titel, der halt in dieser Trilogie enthalten ist.
Ja, also das ist den ich auch am meisten gespielt habe selbst. Das wäre jetzt auch der, in dem ich mich am meisten und am besten auskennen würde. Aber ich habe jetzt nicht wirklich so irrsinnig viel Verbindung zu dieser Serie auch. Ne?
Bei mir ist halt das Ding, ich habe jeden Teil dieser Serie zumindest mal angespielt. Also von den Hauptteilen zumindest. Weil
Ich hatte halt keine PlayStation 2. Das könnte vermutlich ein Grund gewesen sein, dass du einfach nicht in diesem Umfeld dann, dass das halt die Spieleserie ist, die du unbedingt spielen musst.
Ne? Das Ding ist ja, es gab ja, also ich habe halt damals auf der PS 1 damals, hab's glaube ich sogar noch hier im Schrank rumliegen, GTA 2, was ja noch top-down war, hab bei einem etwas älteren Freund, der war halt 4-5 Jahre älter, deswegen hat er halt auch schon ein bisschen krassere Spiele gehabt, weil GTA war halt für die Verhältnisse damals mit dem ganzen, auch wenn es top-down war, da hast halt Leute überfahren, erschossen und da Gewalt, der hat halt GTA 1 für keine Ahnung welche Konsole das damals rauskam, auch die 1, auch die PlayStation 1 oder auch für den PC kann es sein. Ich glaube, er hat es am PC gehabt. Da habe ich auch mal ein bisschen angespielt und dann kam ja hier enthalten GTA 3 raus. Das ist, glaube ich, der Titel, mit dem ich am wenigsten Verbindung habe, weil ich den Titel irgendwie, ich glaube, ich war anfangs nicht so begeistert davon, dass sie den Schritt gemacht haben in die 3D. Mhm. Weil ich halt dieses 2D halt sehr mochte. Vice City, geliebt. GTA San Andreas, meh. Für viele halt das Beste.
Das habe ich nie gespielt.
Ja, das hat mich weniger gereizt, muss ich
sagen. Die anderen habe ich angespielt, das habe ich nie gespielt.
Aber um halt jetzt auf die Trilogie zu sprechen.
Genau, so, sorry. Rockstar haben sich offensichtlich dazu entschlossen, einfach haufenweise Kindheitserinnerungen in Flammen aufgehen zu lassen. Die haben einem, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist eigentlich ein Entwickler für Mobile. Ports,
ne? Die haben zuvor die Ports gemacht von diesen Spielen für Mobile. Das heißt, die haben Ahnung von, also ne? Die kennen den Code und so weiter. Die haben Erfahrung mit dem Spiel.
Und die haben einfach diese ganzen Spiele jetzt nochmal neu rausgebracht, aber nicht als reine, in Anführungszeichen, HD-Version, sondern es ist ein verkorkstes Remaster geworden. Sie haben quasi alle Spiele durch eine KI-Logik durchgeschmissen. Anders lässt es sich nicht erklären, warum die Charaktermodelle so bescheuert und beschissen aussehen. Und
scheinbar ist es, haben sie, wenn ich richtig verstanden hatte, in einem Video, was ich geschaut habe, dient jetzt als Engine die Unreal 5 Engine, was irgendwie seltsam ist, weil wenn das Unreal 5 sein soll, dann habe ich keine Ahnung, was die da gemacht haben.
Keine Ahnung, was da also, jetzt als Untergrund fungiert.
Jedenfalls sieht alles aus.
Die ganzen
aus.
Alten Bugs sind noch immer drin. Die ganzen alten verlorenen Code-Teile sind immer noch drin, also zum Beispiel der heiß umstrittene den heißen Kaffee, den kann man sich auch immer noch bestellen. Also das ist alles immer noch drin. Drin sind auch immer noch der ganze Soundtrack, der eigentlich nicht mehr lizenziert ist, der ist aber immer noch im Spiel Content vorhanden, er wird halt nur nicht mehr ausgespielt im Radio.
Weil eigentlich 40, habe ich mir notiert, wohl um die 40 oder 50, 40 Titel, die halt Teil der Originaltitel waren, sind nicht mehr enthalten. Ja,
sind nicht mehr lizenziert.
Weil, ganz einfach. Das ist halt, Lizenzierung ist halt so ein Ding, das ist halt nicht unendlich und das...
Aber die Soundfiles werden immer noch mitverschickt, das heißt, wenn du jetzt das Spiel am PC kaufen würdest, nicht, dass das geht, das geht nämlich im Moment gar nicht, aber wenn du es kaufen kannst...
Ich glaube, es geht wieder. Ich glaube, Steam hat es wieder reingenommen.
Kann sein, im Epic Store oder so, da gibt es, glaube ich, nicht mehr. Irgendwie so ein Stuss habe ich gesehen. Jedenfalls, da sind die ganzen Sachen immer noch in den Game-Files drin und das ist ziemlich lustig, dass der ganze Content trotzdem einfach immer noch mitgeliefert wird. Und ja, also es ist halt einfach das alte Gameplay, ja, schön und gut, aber grafisch eine absolute Katastrophe. Also auch so, dass du beispielsweise, wenn es regnet, erkennst du gar nichts, weil einfach diese Regentextur viel zu dominant ist.
Nicht nur das, die ist wohl irgendwie auf...
Ist auch noch buggy. Die
ist buggy, aber sie ist auch irgendwie auf den Charakter limitiert. Das heißt, es ist einfach nur drüber und es regt nicht wirklich. Das heißt, da kann halt wiederum, also es ist, die haben auch Kameraeinstellungen.
Stümperhaft.
Ja. Die haben auch teilweise halt so zwei, du hast ja verschiedene Kameraeinstellungen, die du halt befahren halt haben kannst. Eine zum Beispiel, die Rockstar immer noch halt in den Spielen verwendet, zum Beispiel in den Red Dead Redemption Spielen, ist halt so eine Cinematic-Kamera, dass man halt von außen sieht, die ist weg. Ich nehme an, weil halt verschiedene Grafiktricks, die sie halt benutzt haben, dann einfach aufgedeckt nur auf, werden würden.
Auf die Kamera lokalisiert sind.
Genau, ja. Und das ist einfach, also von der Grafik meintest du ja schon, das sieht alles teilweise aus wie so glasierte Plastikpuppen aufgebläht habe, also von den Gesichtern her, es sieht halt von diesem Comic, von diesem nennen wir es mal jetzt mal etwas
Es ist hochstilisierter Comic-Stil, aber nicht gut, sondern einfach in den meisten Fällen wirklich einfach von der KI zusammengestaucht. Das siehst du zum Beispiel an ganz vielen Stellen bei so Environment Assets, wenn du so einen Hotdog-Stand hast und da stand dann früher ziemlich verpixelt irgendwas mit Meat, da steht jetzt Heat zum Beispiel. Da hat die KI dann ein H statt einem M erkannt und einfach ein H draus gemacht. Wenn das jetzt tatsächlich ein Mensch geschrieben hätte oder hochskaliert hätte, der hätte ja nie im Leben, hätte der da Heat hingeschrieben. Ja. Selbst wenn du jetzt nicht der Originalentwickler bist, aber du weißt ja trotzdem, was da gedacht ist bei diesem scheiß Hotdog-Stand. In San Andreas gibt es wohl scheinbar irgendwo so einen Donut-Shop oder vermutlich viele, ich weiß es nicht. Tough Nut Donuts mit einem sechskantigen Donut und einer sechskantigen Mutterschraube daneben. Dieser Donut und die Schraube daneben sind mittlerweile einfach nur zwei Reifen. Das Gebäude heißt immer noch Tough Nut Donuts, aber aus der Nut, also aus dem Schraubenkopf, ist jetzt einfach ein Kreis geworden, weil die KI das halt auch einfach nur als das ist eckelig, ein eckiges Objekt, das müssen wir jetzt hochskalieren. Da machen wir jetzt einfach, das blasen wir jetzt auf, das machen wir jetzt rund.
Aber um halt so ein bisschen, also das Spiel, die Spiele, die drei, die halt für 60 Euro Vollpreisspiel halt zu bekommen sind.
Im Bundle,
Im Bundle sind halt einfach sie zerstören Kindheitserinnerungen. Wir sind nicht die Einzigen, die das so sehen, beziehungsweise nicht die Einzigen, die Meinung, die wir gehört haben, weil ich habe halt alles nur aus dritter Hand, sind nicht die Einzigen, die das so sehen, weil der Metascore an sich, also von den Kritikern, von den Reviews, von der Fachpresse, ist 58, was noch relativ wohlwollend ist. Der User-Score ist bei 0.8, zumindest jetzt bei der PlayStation 5-Version.
Ich wusste nicht, dass das so tief runtergehen kann.
Ja, nee, das ist für sehr wenige
Dezimalwerte spezielle, wusste ich gar nicht, dass das geht.
Also
was, ist mehr als beschissen.
Aber
und das Peinliche daran ist ja eigentlich, dass sie zuvor haufenweise Modifikationen, also Fanprojekte praktisch eingeklagt haben und die gestoppt haben. Und da gab es mehrere Projekte darunter, die wirklich höherwertiges Produkt abgeliefert haben, als das, was da jetzt da
schlussendlich
rauskam. Also auch so Fanprojekte, die halt mit neuen Texturen, neuen Modellen wirklich das Ganze wesentlich besser aufpoliert haben und das steht in gar keiner Referenz zu dem da. Also das kannst du überhaupt nicht mit vergleichen. Und ich meine, du hast es vorhin auch gemeint und du bist ja dann scheinbar auch nicht der Einzige, denn das hast du auch woanders irgendwo mal gelesen, hast du gesagt, die Leute von Rockstar von früher hätten so ein Spiel wie das da in einem richtigen GTA-Spiel irgendwann mal verhohnepiepelt und daraus
genau.
Nukes gemacht.
Das war ein Zitat unter einem YouTube-Video von Digital Foundry, das besagt, the sad thing is Rockstar themselves would have made fun of this kind of cash grab years ago in an actual GTA-Game. Also dieser Cash Grab, weil es im Endeffekt, wenn man schaut,
einfach nur nochmal aus einem toten Gaul nochmal ein bisschen mehr rauspressen.
Ne? Ja, und das Problem ist halt, wenn man jetzt wirklich halt denkt, okay, das ist jetzt halt ein scheiß Version halt, ich gehe wieder zurück oder ich kaufe mir jetzt die alten Versionen, ja, Pustekuchen, die sind weg. Die wurden halt einfach aus den Stores rausgenommen. Wenn man jetzt nicht irgendwie noch die CD zu Hause rumliegen hat oder halt auf der Festplatte das Spiel hat.
Und das ist halt wieder mal der Beweis dafür, dass solche rein digitalen Spiele irgendwann mal Gift für den Verbraucher sind, weil du eben nicht zurückgehen kannst. Denselben Scheiß hatte man ja auch mit diesen Remastern von Warcraft 3.
Ja, Reforged. Ja.
Reforged ist ja auch deshalb gefloppt, weil es den Besitzern des alten Spiels quasi ihr altes Spiel weggenommen hat. Und
wie ist es eigentlich mit, da kommt oder kam jetzt auch
Resurrected, Diablo 2 Resurrected ist scheinbar besser geworden.
Aber ist da das alte Spiel immer noch verfügbar oder ist es auch weg?
Da ist meines Wissens nach auch das alte wieder weg. Aber kann ich dir jetzt tatsächlich so pauschal nicht sagen.
Ernsthaft, das ist doch einfach komplett scheiße.
Ja.
Also, wenn man halt, wie soll ich sagen, man kann ja sagen, ha, das ist ja Konkurrenz zu unserem Produkt. Ja, aber dann macht ein gutes Produkt, dann kaufen Leute
das auch. Du siehst das zu eng. Einfach konsumieren und dann
Gehirn aus, ja.
Einfach konsumieren und dann Bock kriegen auf nächstes Produkt und dann wieder konsumieren.
Aber dann schauen wir mal, es gibt hier noch ein anderes Spiel, was auch potenziell zum Flop werden könnte, wobei ich halt glaube, dass die Fangemeinschaft das alles ignorieren wird. Und zwar kommt ja ein neues Battlefield.
Ja, wir hatten auch schon drüber gesprochen.
Genau, und da, du hattest, glaube ich, schon ein bisschen reingespielt, hattest du
mal? Nein, gehört? Noch nicht.
Okay, noch nicht.
Es gibt es jetzt ja wirklich auch erst seit 6-7 Tagen als quasi Early Access für alle, die irgendwie ein EA Play Abo haben.
Beziehungsweise.
Dazu gehören einige Leute, die das EA Play Abo zum Beispiel über einen nicht näher genannten Spielepass besitzen. Die können dann auch da reinschnuppern. Das ist aber auf 10 Stunden beschränkt und diese 10 Stunden wollte ich dann jetzt nicht drauf machen, indem ich direkt zu Spielstart dann versuchen würde, da reinzuschnuppern, weil, große Überraschung, ein neuer Battlefield-Titel erscheint und der Battlefield-Titel ist alles andere als fertig. Das scheint auch hier der Fall zu sein. Es gibt haufenweise Bugs und Stabilitätsprobleme, Abstürze, Probleme in der Performance. Ich würde es ja dann am Rechner spielen. Also scheinbar läuft das alles andere als rund.
Ja.
Dementsprechend habe ich noch nicht reingeschnuppert. Aber ich bin trotzdem nach wie vor neugierig. Ne? Es ist ja diesmal reiner Multiplayer. Gar keine Singleplayer-Kampagne, die war sowieso immer nur total aufgesetzt und wie ein Hollywood-Film. Von daher gar nicht, der weint man wirklich keine Träne nach. Worauf ich halt gespannt bin, ist dieser neue Ansatz mit diesen verschiedenen Operators, die quasi eigene Fertigkeiten mitbringen, die wirklich ein Charakter-Fertigkeitspaket mitbringen und auf diesen Spielemodus, wo du selbst die Spielregeln ändern kannst, also wo du quasi ganz gezielt einstellen kannst, ich möchte jetzt einfach nur etwas spielen, was halt über die normalen Serverregeln hinausgeht. Also du stellst nicht nur ein, wir spielen jetzt folgende Map und zum Beispiel nur, dass Fahrzeuge doppelt so schnell spawnen oder gar keine Fahrzeuge spawnen, sondern hier kannst du scheinbar in diesen Optionen hast du viel mehr Auswahl. Du kannst sogar spezielle Fahrzeugtypen mehr spawnen lassen. Das geht scheinbar so weit, dass du tatsächlich andere Spiele damit spielen kannst. Also, dass du Assets aus Battlefield 5 beispielsweise verwendest und dass du eine Zweitweltkriegs-Map
spielen kannst. Aber das müsste ja dann laufen über Dedicated Servers, also über eigene Server.
Ja. Okay. Oder du stellst das praktisch ein und du mietest das als EA-Server, so wie das halt bislang auch immer läuft. Ne? Ja. Dass du quasi so eine Partie starten möchtest und dann haut er die raus. Ich weiß, deshalb bin ich halt so gespannt darauf,
wie sie das lösen wollen. Aber es wäre gut, wenn halt Dedicated Server wieder unterstützt werden würden. Ich weiß nicht, wie es in den letzten Spielen der Fall war, aber ich fand immer halt, wenn es halt keine eigenen Server gibt von halt eigenen Communities, eigenen Clans, da geht sehr, sehr viel von diesem Online-Zusammenhalt geht dann
verloren.
Ja. Auch der Spaß an sich, weil wenn ich zurückdenke an meine Hochzeit in Counter-Strike Source und eigentlich in Counter-Strike Source, da war halt auch, da ging sehr viel über Dedicated Server, eigentlich alles über Dedicated Server und da gab es halt auch Surf-Maps und reine Messer-Maps und reine Scope, also reine Sniper-Maps, wo du halt auch teilweise Sachen trainieren konntest, wie halt jetzt das Scopen, dass das schießt mit der Sniper-Rifle, sei es jetzt Scout oder sei es jetzt die AWP, AVP. Das ist einfach.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit gehen wird.
Nee, also aber
diese goldene Gans gibt EA nicht mehr her. Aber irgendwo werden sie diesen Support für eigene Server wohl vermutlich dann anbieten, damit du solche speziellen Game-Modes wohl aber einbringen kannst.
Aber dann hoffen wir zumindest mal, dass jetzt die Performance und die Bugs halt ausgebügelt werden. Soweit ich mitbekommen habe, ist jetzt die Version, die jetzt am 19. erscheinen wird, beziehungsweise wenn der Podcast hier erscheint, ist der 19. wohl schon verstrichen. Mhm. Das heißt, die Version, die jetzt in diesem Early, was auch immer, wie heißt das?
Early, EA Play, Early EA, Access. Irgendwie
ja, so. Early Access halt gespielt wurde, ist wohl auch die Day-One-Version. Und da wird vielleicht dann irgendwie dann nicht an Day-One, aber schnell noch ein Patch hinterherkommen. Aber ja, mal schauen, also, wie schnell das sein wird. Das ist einfach.
Bei mir im Freundeskreis heißt das Ding nicht umsonst seit Jahrzehnten mittlerweile Beta-Field. Also das hat schon seinen
Gründe. Aber seine, sie kaufen es. Ne?
Leute kaufen es halt, weil Betafield ist immer noch besser als ziemlich die meisten anderen Shooter. Ist halt einfach so. Es ist traurig, aber wahr. Was will man machen?
Naja, also ja. Ich bin mal, also vorausgesetzt, das wird nicht irgendwie dann irgendwann, wohl nicht, aber im
es ist im ein Game Sauerkraut Pass, und Haggis Sandwich, aber es ist besser als nichts.
Wenn es irgendwann im Game Pass landet, komplett, nicht nur jetzt vergünstigt, werde ich es auch mal reinschlagen.
Landet es nicht sowieso?
Nein, nicht, also EA Games, auch FIFA zum Beispiel, die landen eher nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel jetzt auch It Takes Two.
Ja, das kam jetzt tatsächlich.
Kam jetzt vor 3 Wochen oder so im Game Pass, aber kam schon raus vor einem halben Jahr. Das heißt, das kommt immer verspätet irgendwann.
Okay.
Was immer noch besser ist, als es immer noch kaufen zu müssen, beziehungsweise noch einen anderen Dienst halt nebenbei zu bezahlen. Weil im Endeffekt, also ganz ehrlich, der Game Pass, ja, wir sind nicht gesponsert, aber der lohnt sich einfach. Das ist so schlimm. Das ist
das Ding. Ja, weil, weißt du, was da nämlich auch, wenn wir schon bei Shootern sind, und damit vielleicht dann einfach letzter Titel jetzt nochmal für heute. Ich wollte jetzt fast sagen Left 4 Dead 4. Nein, es ist kein Left 4 Dead Titel, Leute. Es heißt Back 4 Blood. Und es ist quasi ein Left 4 Dead Spiel.
Ist ja auch von den Machern.
Es ist von Turtle Rock Studios, also den ursprünglichen Machern von Left 4 Dead und den Machern hinter Evolve, diesem Spiel, was ziemlich gefloppt ist, leider.
Obwohl ich es wirklich cool fand. Haben es auf der Gamescom angespielt und nachher auch gespielt, aber
ja,
cool.
Ja, nee, war cool. Und nachdem das halt so tierisch gefloppt ist, kommt jetzt wohl einfach Rückbesinnung auf alte Tugenden. Back 4 Blood ist eigentlich Left 4 Dead, aber halt jetzt mal in modern wieder. Es ist ein in erster Linie ein kooperativer Zombie-Shooter. Du spielst 4 Überlebende, die in diesen Maps von Punkt A nach Punkt B müssen und dazwischen Rätsel X, Y und Z lösen und dabei zum Beispiel Sprit in einen Generator kippen oder irgendwo eine Brücke überqueren oder irgendwie Vorräte irgendwo ranschaffen müssen. Also da, wer Left 4 Dead 1 oder Left 4 Dead 2 gespielt hat damals, lang, lang, lang ist's her. Ich habe einen riesigen Schrecken gekriegt, als ich rausgefunden habe, wie lang das mittlerweile her ist.
Ich würde das sagen, der erste Teil so um 2005?
Nein, ganz so lang ist das nicht
her. Okay.
Ganz so lang ist das nicht her.
2008?
2008 oder 2009, ja. Was um den Dreh rum.
Doch, das wäre echt länger her, weil.
Ja. Und das, also es ist schon, wir sind eine ganze Menge Jahre älter geworden. Jedenfalls, es ist dasselbe Modell. Du hast 4 Überlebende, die müssen halt in so einer Art Kampagne über mehrere Level verteilt, müssen die halt überleben. Dagegen stellen sich einfach Horden an Standard 0815 Zombies, NPCs, die vom Computer generiert und gesteuert werden und diese Levels einfach bevölkern. Die sind absolut gar keine Herausforderung. Das, was halt eine Herausforderung ist, sind diese in Anführungszeichen Special Infected. Die heißen hier irgendwie anders, damit man einfach nicht wie in Left 4 Dead die Dinger heißen hat, aber sie funktionieren genau gleich. Also es ist dann der eine, der dich anspringen kann und dich dann zerfetzt, der andere, der dich vollkotzt mit so einer seltsamen Boomerbrühe, damit so Horden angelockt werden. Du hast ein riesengroßes Riesenmonster, was über die anderen drüber springen kann. Einer mit einer riesengroßen Faust. Also insofern ist das Gameplay soweit bekannt, so gut. Also dieses Kerngameplay hat sich wirklich nicht verändert und ist auch wirklich absolut grundsolide. Wenn es nur das wäre, wäre es vermutlich mehr als gut genug und es würde Hunderttausende an Spielern haben. Was es aber noch darüber hinaus draufsetzt, ist ein eine Art Charakter-Fortschrittssystem. Du hast Perks und die du erstens freischaltest über Gameplay, schaltest du zusätzliche Perks frei. Du hast dann eine bestimmte Menge an Perk-Slots, die du belegen kannst. Du hast die verschiedenen Überlebenden, haben alle auch Spezialwerte. Der eine hat statt einem normalen Melee-Angriff, bei dem du einen Zombie einfach wegstößt, hat er ein Messer, damit du ihm sofort die Kehle aufschlitzen kannst, whatever. Der andere kann schneller laufen, wenn er eine Pistole trägt oder sowas. Das heißt, du hast tatsächlich Unterschiede zwischen den jeweiligen Survivors und wie die sie spielen. Das finde ich persönlich schon heikel, einfach weil man ja mit drei anderen Leuten zusammenspielen muss, wenn man das online spielt. Und dann kann man nicht unbedingt den Charakter auswählen, den man jetzt auswählen möchte. Mhm. Das kann schon ein bisschen problematisch sein. Es gibt insgesamt 8 Charaktere, nicht nur 4, wie in den Vorgänger. aber inwiefern das dann zu Konflikten führen kann, weiß ich halt jetzt nicht. Ich habe bislang nur 3-4 so Online-Matches gespielt und hatte da nie wirklich dieses Bedürfnis, auch einfach, weil ich halt quasi direkt am Anfang dieses Progress-Trees da stand, hatte ich jetzt nicht dieses Bedürfnis, einen bestimmten Charakter jetzt auswählen zu müssen, sondern ich habe halt einfach alles ausprobiert. Da war es mir dann ziemlich egal, aber es war tatsächlich doch so, dass du dann nicht unbedingt die freie Wahl hast, wen du denn jetzt spielen möchtest, ne?
Aber werden diese Charaktere über diesen Progress auch wirklich besser oder ist es
das einfach nur? Das weiß ich eben nicht. Es ist nämlich nicht so, dass diese Perks dann alle gleichzeitig aktiv sind, sondern du hast das wie eine Spielkarte und am Anfang der Runde wählst du einen Perk aus, der gültig ist über diese Runde. Und der Widersacher, der die Zombies kontrolliert, beziehungsweise das feindliche Team, die wählen auch ihre Perks aus.
Okay.
Siehst du die im Anfang des Matches? Ja, du siehst die und du kannst die dann auch, da gibt es irgendwie so ein Countersystem, wo du dann quasi sagst, die haben die Karte ausgespielt, dann spielen wir jetzt die aus. Und du hast natürlich nur einen begrenzten Pool an Karten. Also da scheint irgendwie so eine Art Deckbuilding-Aspekt drin zu sein. Und das scheint wahnsinnig kompliziert zu sein. Ich habe es nämlich noch überhaupt gar nicht wirklich durchgeblickt, wie das jetzt genau funktioniert. Und für meine Begriffe ist das etwas, was ganz, ganz klar darauf abzielt, für einen Wettbewerb. Also dass daraus später wirklich eine Competitive Scene dann entsteht, wo
also E-Sport-mäßig
wie ein E-Sport dann man gegeneinander spielen kann, wo dann Team A spielt jetzt die Zombies und die haben noch folgende Karten frei und das bietet sich wirklich für so ein Live-Broadcast, bietet es sich praktisch an.
Also ich sehe das jetzt nicht, würde ich sagen, ich sehe das jetzt nicht so schlimm, das Ganze, nur das Ding ist halt, dann macht es halt wiederum ist weniger zugänglich für neue Spieler, beziehungsweise das war ja auch immer ein Reiz. Jetzt gehen wir jetzt mal zurück wieder auf ein Spiel wie Counter-Strike. Jeder Charakter, jeder Spieler hat dieselben Voraussetzungen und halt dieselbe Skillset sozusagen.
Ja. Also eben von du startest schon mit so einem vorgefertigten Deck. Also du fängst nicht mit gar keinen Perks an, sondern du hast schon welche. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das sind auch jetzt nicht unbedingt die aller schlechtesten und auch nicht in der allerschlechtesten Reihenfolge, sondern eher mehr so halt auf neue Spieler ausgelegt, damit du am Anfang halt mehr aushältst, mehr heilst, mehr Schaden austeilst und die ganzen heiklen Perks wie 30% mehr Schaden austeilen, aber auch 15% mehr Schaden einstecken, die sind dann halt erst hinter der Progression verborgen, damit du also es sind dann auch Nachteile mit den wirklich starken Perks, sind auch Nachteile mit verbunden, sodass das tatsächlich vom Balancing her klappen könnte. Das andere, was ich halt gesehen habe, es gibt jede Menge Kosmetik-Items. Waffenskins, Skins für die jeweiligen Charaktere mit anderen Uniformen und so weiter. Das finde ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt schlecht, weil da kannst du natürlich jetzt echt Geld reinpumpen. Das wiederum hält aber auch vielleicht das Spiel einfach am Leben, weil da kommt halt dann zusätzlich weiter Kohle rein. Es gibt keinen Season Pass oder sonst was. Warum nicht über Kosmetika weiter monetarisieren?
Ich glaube, es gibt einen Season Pass. Ich bin gerade hier am Schauen.
Ernsthaft?
gibt einen Annual Pass.
Es gibt, okay. Deshalb, als ich nach Season Pass gesucht habe, gab es keinen.
Access to 3 upcoming downloadable content drop featuring new story, playable characters, special mutated ridden.
Ja, ridden heißen die hier.
Okay, statt, and special more. Infected. Also im Endeffekt, in diesem DLC-Package kommen halt auch noch weitere Charaktere hinzu.
Ja.
Was jetzt auch, glaube ich, nicht mal so verwerflich irgendwo ist.
Sofern je nachdem, die sich halt auch im Power-Level nicht so wahnsinnig unterscheiden. Aber es ist halt trotzdem immer wieder erstaunlich dann, dass bei einem Vollpreistitel trotzdem immer direkt dann nochmal so ein Season oder Annual Pass dazukommt.
Vor allem, er kostet 40 Euro. Das ist dann doch nochmal eine Stange Geld.
Das ist eine Stange Geld.
Das ist fast ein Vollpreisspielpreis. Na klar, man kann ja auch immer diese Sachen halt dann einzeln kaufen.
Individuell kaufen, aber erstmal rausfinden, was da eigentlich wirklich drin ist. Es ist halt einfach, das ist ein bisschen schade. Und ich denke, deswegen und weil es halt auch noch nicht so 100% angekommen ist, gab es tatsächlich diese ulkige Situation. Kurz nachdem es rauskam, Back 4 Blood, war kurzzeitig Left 4 Dead 2 kostenlos auf Steam. Ein ganzes Wochenende lang kostenlos spielbar. Da hatte Left 4 Dead 2 mehr Spieler, also Concurring Spieler, als Back 4 Blood.
Da
hat auch schon irgendwie Valve so Bände dann gesprochen, ne? Weil das muss ja dann noch nicht mal heißen, dass Back 4 Blood unbedingt ein schlechtes Spiel ist, sondern einfach nur, dass die Leute vielleicht einfach nur Puristen sind und halt einfach nur ein reines Left 4 Dead haben wollen und nicht so ein Turtle Rock Left 4 Dead mit Monetarisierung und Charakterunterschieden und so weiter. Aber das Spiel hat Potenzial. Gut, das habe ich halt auch von Evolve gemeint. Ne? Und auch gedacht, Evolve könnte halt richtig geil werden mit diesem Monster wird immer stärker und die Hunters müssen das halt jagen und so weiter. Und da ist es ja auch im Nachhinein daran gestorben, dass es 1 Milliarde DLCs gab und keine Sau Bock darauf hatte, immer wieder neu gemolken zu werden.
Ne? Ich glaube aber auch, dass halt damals dieses asymmetrische Spielprinzip halt 4-1 oder 5-1 damals noch nicht so angekommen ist. Ich glaube, mit
Spielen. Ja, hier ist es auch nicht 4-1, ne? Aber ja, du hast schon recht.
Ich weiß, aber damals, um zu sagen, warum Evolve vielleicht nicht ganz funktioniert hat.
Da hast du heute ein bisschen mehr den Weg bereitet mit sowas wie Among Us. Ne?
Oder heißt es auch Dead by Daylight oder so?
By Daylight ist auch so.
Aber Among Us ist noch was anderes, würde ich sagen. Aber du hast ja bei Dead by Daylight, glaube ich, heißt auch dieses eine Spiel, wo du halt einmal diesen Slasher-Killer hast und dann die vier Teenager, die halt irgendwie entkommen
das
müssen.
Das ist Dead by Daylight.
Das ist halt wirklich so ein für mich halt klassisches asymmetrisches Multiplayer-Game.
Es gab auch so ein nicht lizenziertes Halloween Spiel, was wir damals über Kickstarter gebackt haben und dann wurden die verklagt von den Machern von Halloween, weil die nämlich an genau demselben Scheiß gearbeitet haben. Dann kam das aber nie raus. Dann kam Dead by Daylight raus und dann kam das, was wir gebackt hatten, irgendwann mal raus. Das kam dann aber nur als Discord-Game exclusive auf deren Plattform. Irgendwie so ein totaler Beschiss, deshalb haben wir das auch noch nie gespielt. Es ist tragisch, weil solche asymmetrischen Spiele gefallen mir halt auch eigentlich immer ganz
aber,
gut.
Aber da lernen wir auch wieder daraus, Kickstarter-Sachen sind immer so eine...
Immer mit Vorsicht Gamble. Zu genießen.
Ist immer ein Gamble.
Genau. Aber um zu Back 4 Blood zurückzukommen, Back 4 Blood ist nicht asymmetrisch in dem Sinne, dass du nicht 4-1 spielst, sondern 4-4. Es gibt halt diese Special Ridden dann, diese Special Infected, die von anderen Spielern gespielt werden können und das können halt bis zu 4 Stück sein. Die spawnen eben einfach nur in nicht unbedingt alle gleichzeitig und da ist halt dann einfach auch zu gucken, wie man da dann als Zombies zusammenarbeitet, kann auch lustig sein.
Ne? Aber als Zombie, wenn man gerade nicht gespawnt ist, weil man spawnt ja nicht gleichzeitig.
Guckt man seinen Teammitgliedern zu oder wartet darauf?
Und, ist das nicht langweilig?
Also, nein, eigentlich gar nicht. Also persönlich fand ich das nie langweilig, sondern du hast quasi immer nur den einen angefeuert, der jetzt sich in perfekte Position gebracht hat, um über 700 Metern jemanden mit seiner elendig langen Zunge da über eine Schlucht zu ziehen zum Beispiel. Das fand ich immer spannend.
Dann die andere Frage noch ist jetzt, weil du hast ja auf der Xbox gespielt oder auf dem PC?
PC.
PC, okay. In-Game-Voice-Chat ist alles...
Funktioniert genauso gut wie immer. Also das glockenhelle Schrillen des 12-jährigen Jungen, der mich anschreit, ist nach wie vor perfekt.
Ich möchte Arnold Damon spielen.
So in der Richtung, ja.
Okay.
War aber tatsächlich nur einmal der Fall. Ansonsten, ich habe auch nicht mit Freunden zusammengespielt, weil ich keine Freunde habe. Und ja, ganz bewusst Jeff nicht gefragt, ob er mitspielen möchte, sondern einfach nur aufs Geratewohl einfach mal so reingespielt mit anderen Leuten. Die kooperieren dann doch erstaunlich gut miteinander. Also es funktioniert schon recht gut, dieses Zusammenspielen. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn man das jetzt einfach mal casual probieren möchte, ist das auch nicht absolut verkehrt. Also man muss nicht einen engen Freundeskreis aus drei anderen Leuten nochmal gleich mit überzeugen, auch noch einzusteigen. Ich denke, man wird auch fündig, wenn man das alleine spielen möchte.
Okay.
Und es geht ja theoretisch auch alleine mit der KI gegen die KI. Das geht auch. Es ist nur nochmal eine Spur langweiliger und schlechter halt. Aber und ansonsten die ganze Story, die ganzen Charaktere und das ganze Setting ist halt wie aus einem schlechten Zombie-Filmstreifen halt. Also da sollte man sich jetzt nicht allzu viel erwarten. Da jagt ein Stereotyp das andere. Aber ich meine, es gibt Leute, die geben gutes Geld für Kinotickets aus und da kriegst du ebenso viel Zombie-Gesülze, aber nicht in dem Umfang und nicht in diesem praktisch nahezu unendlichen Wiederspielwert, weil das macht halt dieses Spiel aus. Die ganzen Levels haben zwar eine feste Form am Anfang, aber trotzdem sind die ganzen Hindernisse und die Challenges und das Enemy Placement sind jedes Mal neu generiert und auch basierend eben auf diesen Karten, die du ausspielst, offensichtlich. Das heißt, quasi jedes Mal, wenn du spielst, ist das anders als das Mal zuvor in einer idealen Welt. Ne?
Ja, das ist sehr gut.
Und das heißt, du hast theoretisch unendlich Wiederspielwert. Gut, du kennst dass das Setting der jeweiligen Map irgendwann in- und auswendig und du weißt, das ist die Map, in der wir den Generator mit Sprit befüllen müssen. Und so sehen die Kanister aus und genau diese eine Voiceline wird mein Charakter bringen, wenn ich jetzt das da reinkippe. Irgendwann wird das langweilig, aber die Kanister liegen nicht unbedingt immer an der gleichen Stelle und manchmal ist da eine Tür, die in einem anderen halt mit Brettern zugenagelt ist und da musst du einen anderen Weg nehmen. Also solche Änderungen kommen tatsächlich vor und das finde ich halt dann trotzdem sehr cool, weil das für sowohl die Survivor wie auch für die Zombie-Spieler immer mal wieder was Neues ist. Ne? Also es wird nie langweilig, du musst dich halt immer anpassen an dem. Und das war halt das eine, was in Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 irgendwo gefehlt hat. Da gab es zwar diese zerstörbaren Level und du konntest irgendwas mal zunageln oder so und teilweise war hier eine Tür offen, die an einer anderen Stelle dann manchmal zu war oder so, aber richtig viel Varianz im Object Placement und im Enemy Placement und so weiter gab es dann doch nicht. Es gab ein bisschen was, aber nicht in diesem Umfang.
Okay. Ich glaube, von unseren Themen her war es das.
Das war es eigentlich, ja.
Okay. Dann, ich hoffe, euch haben unsere Ausführungen und unser Gerede halt, unser Gelaber halt gefallen, Spaß gemacht. Ich schätze mal, dass wir uns zum nächsten Mal im neuen Jahr hören werden.
Vielleicht, also, ja. Wenn wir wieder in Urlaub gehen, weil wir solche faulen Nichtsnutze sind.
Ich bin ab dem 12. Dezember im Urlaub. Entsprechend ist die Chance sehr groß. Würde ich mal sagen.
Schickt uns eure Hassbriefe oder unsere eure neidischen Kommentare einfach an. Wie ist unsere Mail?
pixelplausch@pixelplausch.com aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dann wünschen wir euch
ein besinnliches Fest. Bleibt alle gesund. Einen guten Rutsch und man sieht sich dann im neuen Jahr.
Genau. Und viele Spiele unterm Weihnachtsbaum, unterm digitalen Weihnachtsbaum. Also es gibt ja wieder Sales links und rechts, also schaut euch um, es gibt genug schöne
Neue. Ja, es ist wieder Steam Sale Season und irgendwas mit Jesus.
Genau, und ja, entsprechend spielt viel, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.